Am 21. August 1968 marschierten die Truppen des Warschauer Pakts in die Tschechoslowakei ein. Es war das Ende des Prager Frühlings. Die beiden folgenden Jahrzehnte der sogenannten Normalisierung waren geprägt von politischer Stagnation und der bedingungslosen Hinwendung an den großen Bruder in Moskau. Doch die Ereignisse und die Ideen des Reformversuchs von 68 hatten ihre Spuren in der tschechoslowakischen Gesellschaft hinterlassen. Im Herbst 1989 schüttelte sie endlich das kommunistische Regime ab, die Samtene Revolution. Gibt es eine direkte Entwicklungslinie vom Prager Frühling zur Samtenen Revolution von 68 zu 89? Damit hat sich der deutsche Historiker und Soziologe Jürgen Daniel beschäftigt. Er stammt aus einer deutschen Familie in Böhmen und hat als Kind 1968 den Einmarsch der Panzer in Karlsbad selbst erlebt. Heute ist Daniel stellvertretender Direktor des Zentrums für zeithistorische Forschung in Potsdam. Patrick Schwendt hat mit ihm für unser Kapitel aus der tschechischen Geschichte gesprochen.
Herr Daniel, es gibt ein relativ bekanntes Foto aus der Zeit der Samtenen Revolution. Da zu sehen sind Studenten mit gerade gepinselten Plakaten, die alle zwei Jahreszahlen tragen, 68 und 89. Und wenn man diese Plakate um 180 Grad dreht, wird aus der 68 die 89 und umgekehrt. Diese damaligen Studenten haben da also eine ganz eindeutige Parallele gezogen zwischen 1968, dem Prager Frühling, und 1989, der Samtenen Revolution. Was ist da dran an einer solchen Parallele, an einer solchen Auslegung der Geschichte, und was ist vielleicht eben auch gerade nicht dran?
Die Bezugnahme auf den Prager Frühling war für die Studenten 1989 vor allen Dingen ein symbolischer Bezug. Also man hat sich erinnert an die Aufbruchssituation von 1968 während des Prager Frühlings, wo es ja auch darum ging, verkrustete gesellschaftliche Strukturen aufzubrechen und neue Entwicklungen in Gang zu setzen. Und das war den Studenten präsent. Und natürlich hat auch ein bisschen insbesondere dann auch in den ersten Tagen nach dem Einmarsch für von außen noch so deutlich sichtbare Protestkultur, die mit viel Fantasie dann sich den Besatzern mit Graffitis, mit Plakaten, mit selbstgemachten Zeichnungen dann in den Weg gestellt hat, das hat für die Studenten auch eine Rolle gespielt und bildete eine zusätzliche Motivation für die Situation dann im Herbst 1989.
Alexander Dubček war das Gesicht des Prager Frühlings. Im November 1989 taucht Dubček plötzlich wieder fast aus dem Nichts auf, wäre damals sogar fast Präsident geworden. Spricht das nicht auch für eine ganz besondere Nähe zwischen den Ereignissen von 68 und 89?
Ja, diese Rückkehr der Protagonisten des Prager Frühlings spielte, glaube ich, zum einen eine sehr wichtige, auch legitimatorische Funktion für die Oppositions- und Protestbewegung im Herbst 89. Nun muss man ja wissen, dass Dubček und andere führende Vertreter des Prager Frühlings für lange Jahre aus dem öffentlichen Leben verschwunden waren. Ein großer Teil von ihnen ist ins Ausland gegangen, ist emigriert, und zum ersten Mal konnten eben die Vertreter des Prager Frühlings wieder in der Öffentlichkeit auftreten, und das bildete ein wichtiges integrierendes Element für die Bewegung zur Veränderung. Und insofern sieht man dann Dubček auch gemeinsam mit Václav Havel bei einem Treffen des Občanské Forum in Činoherní Club und dann natürlich jene berühmte Szene auf dem Balkon des Prager Melantrich Verlagshauses, wo am 26. November dann die Masse auf dem Wenzelsplatz den Rücktritt des KP-Chefs bejubelt.
Nun war das Schlagwort des Prager Frühlings der Sozialismus mit menschlichem Antlitz. Wann ist er denn dann eigentlich gestorben? Ist er erst in der Nachwendezeit, 89, gestorben, oder war der schon lange, lange vorher tot?
Das Jahr 1989 spielte natürlich auch insofern eine Rolle, dass zum ersten Mal in der tschechoslowakischen Gesellschaft auch wieder über den lange totgeschwiegenen und als Konterrevolution verdammten Sozialismus mit manchem menschlichen Antlitz und Reformversuch geredet werden sollte. Und es ging natürlich in den Herbsttagen und danach natürlich auch um solche Fragen: Wer war verantwortlich für den Einmarsch am 21. August? Wer hat die Säuberung in der Gesellschaft, die ja für viele mit sehr, sehr einschneidenden Erfahrungen verbunden waren, zu verantworten? All diese weißen Flecken der Geschichte wurden verhandelt, und es hat natürlich auch sehr schnell eine kritische Diskussion über den Prager Frühling gegeben. Es wurde deutlich, dass in vielen die Reformen inkonsequent waren, dass auch Dubček und andere führende Kommunisten dann doch gewisse Ängste hatten, also die Zügel völlig loszulassen. Und in dem Maße hat sich auch eine sehr kritische Position gegenüber dem Prager Frühling in der tschechoslowakischen Gesellschaft durchgesetzt. Und dann muss man ja auch noch wissen, dass viele auch der ehemaligen Protagonisten eben mit dem Einmarsch die Erfahrung in dem Knochen hatten. Also dieser Sozialismus ist nicht reformierbar. Diese Gesellschaft ist nicht zu verändern. Und immer wenn das versucht wird, wird das Ganze mit Waffengewalt niedergewalzt. Und das ist eine Erfahrung, die sich in der tschechoslowakischen Gesellschaft dann auch in der Zeit der Normalisierung tief eingeprägt hat. Und insofern war, wenn man so will, der Sozialismus mit menschlichem Antlitz als Projekt und als Utopie schon lange vor dem Jahr 1989 gestorben.
Nun gibt es ja ein konkretes Erbe von 1968, die Subkulturen in der Tschechoslowakei, also Künstler, Musiker und so weiter. Die mussten während der Normalisierung, die ja der Niederschlagung des Prager Frühlings folgte, in den Untergrund. Und als solcher, eben als sogenannter Underground, blühten diese Subkulturen regelrecht auf, auch noch in der Zeit dieser politischen und gesellschaftlichen Einöde der 70er und 80er. Wie viel von der Idee dieses Sozialismus mit menschlichem Antlitz war noch enthalten in dem Underground?
Na, diese ganze Kulturbewegung, der Underground, die Musikszenen, die sich dann im oppositionellen Kontext dort zusammengefunden haben in den 70er und 80er Jahren, die haben nicht so sehr mit dem Reformprojekt von Dubček und Co. zu tun, sondern sie sind im Kontext einer gesellschaftlichen Entwicklung während des Prager Frühlings entstanden. In dem Maße, wie die Zensur abgeschafft wurde und demokratische Verhältnisse sich in der Gesellschaft durchsetzten, haben sich in verschiedenen Bereichen unabhängig und ganz eigenständig auch von den Reformprojekten der kommunistischen Führung neue Entwicklungen Bahn gebrochen. Die Gesellschaft hat sich gegenüber dem Westen geöffnet. Also der ganze Bereich der Popkultur, der Jugendkultur ist über die Grenzen gewandert. Die Tschechen konnten ins Ausland fahren, haben gesehen, was in anderen Ländern los war. Es gab einen regelrechten kulturellen Austausch. Und diese Entwicklung war auch durch den Einmarsch und durch diese restriktive Kulturpolitik, die sich dann während der sogenannten Normalisierung durchsetzte, nicht mehr völlig zurückzudrehen, sondern war gewissermaßen in den Tiefen der Gesellschaft verankert und hat dann dazu geführt, dass insbesondere die junge Generation sich ganz stark vom kommunistischen Regime in den 70er und 80er Jahren entfremdet hat und ihr kulturelles Leben eigentlich in ganz anderen Bereichen der Gesellschaft dann ausgelebt hat, auch wenn viele der Artikulationen nicht unbedingt in erster Linie politisch waren.
Dann werfen wir nochmal einen Blick in die Gegenwart. 1968 wurde die Idee vom Sozialismus mit menschlichem Antlitz nicht vollendet. 1989 hat es ja eigentlich kaum noch eine Rolle gespielt. Vor 2 Jahren, zum 40. Jahrestag der Niederschlagung des Prager Frühlings, wurde da trotzdem daran erinnert mit einem unglaublichen medialen Aufwand. Was bedeutet denn diese Idee des Sozialismus mit menschlichem Antlitz noch heute? Ist das reine Nostalgie nur noch?
Ich glaube, es geht darum, den Prager Frühling in einem breiteren Sinne zu verstehen. Also zum einen, denke ich mal, hat die Entwicklung von 1968, diese Bewegung auch zur Reform der Gesellschaft, einen Platz in der Geschichte europäischer Demokratiebewegung verdient. Und es macht Sinn, darauf zu verweisen, dass es eben nicht nur um Veränderungen an der Spitze im kommunistischen Herrschaftssystem ging, sondern dass sich die tschechoslowakische Gesellschaft 1968 emanzipiert hatte, befreit hatte und eine ganz eigene Entwicklung, die durch unterschiedliche Gruppen und Akteure getragen wurde, mit sich gebracht hat und dass wir mit unserem Blick auf den Prager Frühling mehr und mehr diese gesellschaftlichen Veränderungen und auch kulturellen Veränderungen in den Blick nehmen und die wirken natürlich bis heute auch, dass wieder daran erinnert wird, dass natürlich insbesondere das tschechische Kulturleben damals internationale Geltung gehabt hat, dass viele Beziehungen auch zwischen Ost und West damals hergestellt wurden, die zum Teil auch die dunkle Zeit dann während der Normalisierung überlebt haben. Aber all das sind Entwicklungen, die man, die zu Eigentum zum Erbe des Prager Frühlings gehören und die nicht abgegolten sind mit der Feststellung, dass natürlich das Reformprojekt eines Sozialismus mit menschlichen Antlitz jetzt erstmal nicht mehr auf der historischen Tagesordnung steht und gescheitert ist. Diese anderen Entwicklungen aber verdienen es, erinnert zu werden und viel stärker als bisher wahrgenommen zu werden. Und das erklärt vielleicht auch ein wenig dieses neu erwachende Interesse auch in Tschechien am Prager Frühling.
Herr Daniel, vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
Bitte, gern geschehen.
Sie hörten einen Beitrag von Patrick Schwendt.